Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zur 222. Folge vom MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wie es sich so gehört zu so einer schönen Schnapszahl, mache ich das natürlich nicht alleine. Wir machen es auch nicht zu zweit, sondern wir machen es zu dritt. Mit dabei ist heute der liebe Daniel.
Ja, guten Tag.
Und der Sieger des Herzens, Vincent.
Heyo!
Aber bevor wir starten, wir haben ja noch die Analyse der Teams aus der Western Conference und wir haben ein paar durchaus interessante Spiele, habe ich ein kleines Quiz für euch. Wenn ich euch drei Namen sage, könnt ihr mir sagen, woher man diese Person kennt? Ich spreche von Wilson, Heaps und Biondola. Woher kennt man sie?
NWSL?
Ja, man kennt sie noch von was anderem.
US Women National Team?
Sehr gut, ja. Und warum nenne ich diese drei Namen?
Die an allen Talkshows.
Weil alle drei einen Rekord aufgestellt haben. Und zwar haben die kombiniert die meisten gemeinsamen Minuten auf dem Feld von allen bisher noch aktiven Spielern. Heißt zum Beispiel, wenn Messi, Neymar und Suarez gemeinsam kombiniert 120 Spiele haben, haben die zum Beispiel 130 Spiele.
Aber hätten wir da nicht über diesen Namen zwischenzeitlich schon mal gesprochen? Weil ich kann schon mal sagen, wir haben über diesen Namen nicht gesprochen.
Mir ist nichts Besseres eingefallen, tut mir leid.
Also du liegst tatsächlich richtig mit dem US Women National Team und mit der NWSL, beziehungsweise bei der einen nicht ganz. Aber all diese drei Personen sind tatsächlich bekannte Spielerinnen. Aber beim US Women National Team ist in dieser Offseason etwas Interessantes passiert, dass sehr viele Leute geheiratet haben und dadurch ihren Namen gewechselt haben. Heißt also, wer künftig Spiele von den US-Frauen sieht, wird nicht mehr Sophia Smith sehen, sondern sie heißt jetzt Sophia Williams. Sie hat den NFL-Spieler geheiratet. Man wird nicht mehr Lindsay Horan sehen, sondern sie heißt jetzt Lindsay Heaps. Auch ihren Gatten kennt man aus der NWSL, sag ich schon, aus der MLS. Und Lynn Williams, ehemals Gotham, hat ja ebenfalls geheiratet und heißt dann jetzt Lynn Biondola. So viel zum Einstieg. Das US Women National Team hatte vor kurzem den She Believes Cup. Dort haben sie es bis ins Finale geschafft, sind dann da knapp an Japan gescheitert mit 2-1. Ist aber trotzdem okay. Japan war schon immer ein recht starker Gegner, so ein kleiner Angstgegner. Aber es sah schon mal ganz gut aus. Es scheint eine gute Vorbereitung zu sein. Und übrigens auch das US Men National Team bereitet sich schon auf die WM vor. Die haben jetzt, Gold Cup müsste ja auch bald wieder sein. Aber im Juni beispielsweise sind schon wieder die nächsten Spiele angesetzt, darunter eines in Hartford und eines in, was, St. Louis oder so? Oder Nashville? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Aber auch da kommt noch einiges. Was es auf jeden Fall in dieser Woche gab, waren interessante und kuriose Spiele. Und ich glaube, wir fangen mal mit den zwei schwersten Themen an. Es gibt ein Team, was noch schlechter ist als Sporting Kansas City. Was auch schwer, also ja, und also ich glaube, wenn man sich den Kaderwert ansieht, dann ist das schon recht überraschend, weil dieses eine Team, was noch schlechter ist, hat einen deutlich höheren Kaderwert und ist der aktuelle Champion, nämlich die LA Galaxy, die bis dato noch ohne Punkte dasteht.
Ja, was aber ist denn da los? Man muss dazu sagen, gegen wen haben die denn gespielt? Die haben zum Auftakt gegen Liga Neuling gespielt, gegen San Diego verloren. Ich meine, das ist Tradition, dass sie Liga Neuling gewinnt. Machen wir uns nichts vor. Dann haben sie die Woche drauf gegen die Whitecaps gespielt. Ist dann aktuell Tabellenführer nach 3 Spieltagen. Und dann haben sie jetzt erst kürzlich gegen St. Louis gespielt und auch da ordentlich vermöbelt wurden. Und man muss dazu sagen, St. Louis ist halt ein starkes Team. Gerade am Anfang der Saison, die haben auch noch kein Spiel verloren. Klar, 2 Unentschieden, 1 Sieg jetzt. Aber so wie die gespielt haben, da dürfen sich die nächsten Gegner mal anziehen.
Wir können ja mal so ein bisschen in das Spiel von Galaxy und St. Louis gehen. Beziehungsweise, wir nennen sie jetzt einfach nicht mehr St. Louis, sondern wir nennen sie jetzt St. Louis, weil wenn man sich mal die Startaufstellung ansieht, die Namen sind ja, also das ist quasi ein deutscher Namenskader. Nicht jeder von ihnen ist deutsch oder spricht deutsch, wobei die Amtssprache wahrscheinlich bei St. Louis doch St. Louis doch deutsch ist. Aber ja, ein recht deutsch benannter Kader. Wie war denn ansonsten das Spiel?
An sich eigentlich, ich würde jetzt mal sagen, ja schon, also ich habe jetzt auch nur die Highlights gesehen, aber die sahen zumindest relativ einseitig aus. LA Galaxy hatte mal so 2-3 Chancen hintereinander, einmal auch so ein Reus-Freistoß in die Mauer rein oder so, aber wie gesagt, ich würde schon einfach von den Highlights her sagen, dass St. Louis von den Chancen her das stärkere Team war, zumindest was die guten Chancen an gut, das 1-0 war halt ein Kacktor, einfach verteuchert. Klasse, guter Torwartfehler von Misovic, der sich meiner Meinung nach eh noch nicht bewiesen hat bei Galaxy. Ich verstehe es noch nicht, wieso man McCarthy da aus dem Tor getan hat. Und ja, sonst Hartl hat er noch getroffen und Becher. wie wir schon sagten, ist er deutsch alles, außer Becher, er ist eigentlich kein Deutscher. Aber er wird sozusagen eingedeutscht in das Ganze. Ja, also ich würde sagen, St. Louis wird sich's wahrscheinlich verdient haben. Die Galaxy, man merkt einfach, dass Puig fehlt, man merkt, dass ein Jovetic vorne fehlt, dass auch der verletzte Paintziel fehlt und Gabriel Peck alleine da vorne mit Reus, das klappt noch nicht. Deswegen ja, darf man mal gespannt sein.
Die Galaxy steht zurzeit bei einer Tordifferenz von 1-7. Also man merkt, vorne ist auf jeden Fall irgendwie was im Argen. Wollen wir absolut den kurzen Schritt zu Sporting machen? Was gibt es denn zu denen zu sagen?
Wie Daniel schon oft gesagt hat, wir waren kurz in der Blitztabelle mit 3 Punkten zu sehen. Man muss auch die kleinen Teilerfolge teilen. Aber wir haben trotzdem verkackt. Innerhalb von 8 Minuten 2 Tore kassiert. Davon ein Elfer. Ja. Und der Österreicher David Schneck ist, glaube ich, Man of the Match geworden. Und sonst gibt es da nichts Nennenswertes zu erzählen.
Immerhin muss man sagen, hat Sporting schon mehr Tore geschossen als New England Revolution.
Ja, das stimmt. Das haben wir irgendwie hinkriegt. Top. Ja, immerhin haben wir noch Tommy, der ist ja stark. Der hat da übrigens auch getroffen. Und mit Jovetic haben wir zumindest 2, die könnten Tore schießen. Aber wie gesagt, wir haben nichts, was aus dem Mittelfeld kommt. Wir haben keine Verteidigung, die irgendwie MLS-tauglich ist da hinten. Pulskamp als Keeper muss ich jetzt auch mal beweisen. Der hat schon genug MLS-Spiele gehabt. Das sah solide aus, manchmal sogar so gut. Von dem her finde ich, ist es jetzt vielleicht nicht ganz die falsche Option, aber zum Kader kommen wir dann noch später, wenn wir dann Kansas analysieren. Die ganzen Teams im Westen kommen ja da noch dran. Von dem her, ja. Immerhin nicht so schlecht wie die Refs in dem Punkt.
Ja, absolut. Werfen wir mal einen Blick auf Real Salt Lake. Die haben gegen den Liga-Neuling gespielt. Und auch da gab es ein sehr klares Ergebnis. Und was bei Salt Lake auffällt, auch da läuft es nicht. Also meine Theorie ist weiterhin, es liegt an diesem Trikot.
Ja. Ich äußere mich nicht dazu, weil ich habe dick und fett Karma kassiert, deswegen mache ich den Schweigefuchs, was den NPC-Verein der MLS angeht.
Dreier hat wieder getroffen, diesmal keinen Dreier, aber trotzdem, er sammelt fleißig seine Tore. Und was vor allem auffällt.
Er hat den Dreier eingeleitet, darf man natürlich nicht vergessen.
Das stimmt, ja. Was auffällt, normalerweise hätte diese Partie auch easy 1-1 enden können. Aber Real Salt Lake hat tatsächlich in der Nachspielzeit 2 weitere Tore kassiert. Da war wohl jemand schon mit dem Gedanken nicht mehr auf dem Platz.
Ja.
Ansonsten gab es
ein. Ich meine, es ist ein Trend, glaube ich, in der MLS, dass du in der Nachspielzeit Gegentore bekommst. Also das ist jetzt nicht nur das Spiel gewesen, sondern es waren jetzt schon ein paar Spiele, wo tatsächlich nach der 90. Minute entschieden wurden. Klar, ersten drei Spieltage sind Anarchie und so weiter. Ist da, es wird sich jetzt in den nächsten Wochen zeigen, ob das tatsächlich ein Trend war und der jetzt gegangen ist oder ob sich das fest etabliert.
Ja, mal abwarten. Eine Partie, die mir aufgefallen ist, aufgrund von vor allem drei Ereignissen, ist Dallas gegen Chicago. Wenn man sich so die letzten Jahre ansieht, würde ich eigentlich immer tendenziell sagen, Dallas ist das bessere Team, spielt auch noch zu Hause. Chicago, da kommt meistens nicht ganz so viel. Allerdings in dieser Partie fallen zwei Sachen ein oder auf. Zum einen das Organisatorische. Auf der Gegengerade im Stadion, diese hat man komplett abgedeckt, sodass dort kein Zuschauer saß. Vielleicht sind dort Bauarbeiten, aber oftmals wird das ja gemacht, wenn nicht genug Karten verkauft werden, damit das Stadion nicht ganz so leer aussieht. Was allerdings blöd ist, die Kamera. Es gab anscheinend nur eine Kamera, weil die Perspektive sich nicht groß geändert hat. Aber die Kamera zeigt die ganze Zeit auf diese leere Gerade, während in den Kurven und auf der Gerade, wo die Kamera auch ist, die Zuschauer sitzen. Was übrigens dann auch den Effekt hat, dass die Zuschauer ständig vor der Kamera saßen oder standen. Und das sieht wahnsinnig merkwürdig aus. Also organisatorisch ist das gar nicht durchdacht. Gut, wahrscheinlich ist direkt über der Kamera das Dach gewesen, weil es hat wahnsinnig geregnet in diesem Spiel. Und half dann natürlich auch nicht, diese Partie nochmal schöner zu machen. Zum anderen, Dallas hatte gar nicht so schlechte Chancen. Ist auch relativ früh eigentlich in Führung gegangen, dann aber weggepfiffen worden aufgrund von Abseits nach Videoschiedsrichter. Sie sind dann trotzdem in Führung gegangen, haben am Ende die Partie aber trotzdem mit 1:3 verloren. Und sie bekamen sogar einen Elfmeter. Es gab für Chicago auch einen Elfmeter. Der Dallas-Spieler, ich überlege gerade, wer der Verteidiger war, tat völlig überrascht und konnte sich überhaupt nicht erklären, warum es da einen Elfmeter für gab, für ein deutlich ersichtliches Foul im Strafraum. Aber auch Dallas bekam einen Elfmeter, verursacht von einem Spieler, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal 12 Minuten auf dem Platz war und dessen einzige Leistung das im Prinzip war, außer dass er noch eine gelbe Karte dafür gesehen hat, nämlich Tom Barlow. Wenn du als Stürmer im eigenen Strafraum den Ball an die Hand bekommst und den Elfmeter für dein Team bringst, beziehungsweise dagegen, ist so ein klassisches Tom Barlow-Ding. Der wurde gehalten, der wurde sogar ziemlich stark gehalten, sodass die Partie dann auch durchaus verdient mit 1:3 für Chicago endete. Und bei Dallas, also da stimmt so einiges nicht. Die haben eigentlich gute Spieler im Team, aber in der Partie hat man gesehen, da sind sehr, sehr viele Lücken im kompletten Aufbau. Welche Partie hat euch denn ansonsten noch angesprochen?
Gut, ich habe jetzt noch die Partie New England Philly habe ich gesehen. Ich habe San Jose Minnesota noch Highlights gesehen. Und natürlich noch eine Partie, ich glaube, da lasse ich Daniel das überreden, Seattle gegen LAFC. Sonst muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich jetzt gar nicht mehr gesehen dieses Wochenende. Leider zeitlich nicht mehr geschafft. Aber ja, wie gesagt, so in den anderen war jetzt nicht viel los. Also ich würde mal sagen, das Interessanteste wäre tatsächlich noch Seattle gegen LAFC.
Auch eine recht torreiche Partie.
Ja, und ich muss...
Ja, definitiv.
Ja, Daniel, sag du.
Man muss ja dazu sagen, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber unsere zweite, also Tacoma, die hatten Ventura FC, also die Galaxy 2 sogar. Also warst du quasi zweimal Seattle, zweimal gegen die Galaxy. Unsere zweite hat aber verloren. Und unsere erste hat halt getroffen. Und wie das so ist, du gehst so in Führung als Heimteam natürlich. Und dann fängst du so langsam an, diesen Spieler zu doppeln oder halt eher im Auge zu halten. Und so kam es halt, dass am Ende 5 verschiedene Torschützen bei den Sounders getroffen haben. Ist natürlich eine Kunst. Vincent, ich glaube, er meinte vorhin zu mir, ob wir eigentlich den gesamten Kader ausgewechselt haben. Aber nein, haben wir natürlich nicht. Das sind nahezu allesamt Spieler, die letztes Jahr schon genügend gespielt haben. Angefangen mit dem Torhüter Thomas. Und dann hat die der LAFC hat auch noch zweimal getroffen. Einmal vor der Halbzeit zum zwischenzeitlichen 1:1 Ausgleich und einmal in der Nachspielzeit auf 4:2 verkürzt, bevor dann später Rusniak auf 5:2 erhöht hat und damit den Deckel zugeschraubt hat und 3 Punkte in Seattle gelassen hat.
Ich muss aber auch ehrlich sagen, es waren echt gute Tore von Seattle. Also vor allem Rough Rock hat mir sehr gut gefallen. Den Highlight ist natürlich ein schönes Tor. Ich glaube, der hatte sogar eine Vorlage.
Der hat absolut stark gespielt.
Der ist mit den Highlights auch extrem stark aufgefallen. Das fand ich ganz gut. Und Morris hat ja, glaube ich, irgendeinen feinen Turn-Rekord nur gepackt.
Ja, das hätte ich jetzt auch ergänzt. Hättest du es jetzt nicht eingeworfen. Und zwar ist er jetzt Rekordtorschütze von Seattle. Hat auch bei seinem Tor, wie es sich so gehört, für einen gebürtigen Seattle-Spieler, Homegrown-Play und so weiter, das Wappen geküsst. Und da siehst du einfach, dass die Liebe da ist und die Zuneigung und du mit ihm halt einen Spieler hast auf die nächsten Jahre.
Jetzt Wappen geküsst, im Sommer ist er weg.
Oder so. Es gibt zwei Szenarien.
Dann gehen wir jetzt mal in eine kurze Pause und hören uns gleich wieder beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de und wir springen jetzt mal in die Analyse für die Teams aus der Western Conference und selbstverständlich fangen wir da dieses Mal von unten an und da erwartet uns, wir haben es ja vorhin schon mal angeteasert, der aktuelle Champion, LA Galaxy. Vincent, wen haben die denn verpflichtet oder wen haben sie verloren? Was macht den Kader gerade aus?
Verloren haben sie, wie schon mal vorhin erwähnt, Juvelic an Kansas für 3,8 Millionen circa. War einer der 4 Stützen von dem offensiven Mittelfeld. Würde ich erstmal sagen, für den ersten Blick schmerzhaft für die Galaxy. Gut für Kansas. Dann verloren haben sie noch Jalen Neal, der zu Montreal ist für circa 600.000. 21-jähriger IV, ich glaube, der kam aus der eigenen Jugend, hat sich da richtig stark etabliert im Meisterschaftsteam und ja, ist jetzt nach Kanada. Also würde ich sagen, vor allem wenn ich jetzt dann die IV anschaue, bei der Galaxy durchaus auch eher ein schlechter Transfer für die Galaxy, weil das einer der letzten jungen IVs war mit 21. Dann haben sie, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, ob Sommer oder jetzt schon im Winter war, Mark Delgado an den LAFC verloren. Sie haben auch Daniel Aguirre, oder wie man den ausspricht, an die Chivas nach Mexiko. Wie schon mal erwähnt in einer der vorherigen Folgen, Sean Davis ist jetzt vereinslos. Und so, genau, Gaston Brugmann ist noch zu Nashville. Da gab es ja damals diesen Tausch mit Davis. Davis war aber nicht mehr lange bei der Galaxy dann. Genau, sonst gab es...
Was übrigens absurd ist. Du tauschst einen Spieler, der ja auch viel MLS-Erfahrung hat.
Mhm.
Und was du dann machst, ist, ihn in die Vereinslosigkeit zu schicken. Also was ist denn das für ein Trade?
Also da hat wahrscheinlich irgendwas nicht gepasst oder funktioniert.
Ja, das Gehalt. Aber also das weiß ich doch vorher.
Ja, keine Ahnung.
Ist es doch vorher bekannt, was Sean Davis verdient?
Vielleicht war er auch charakterlich irgendwie nicht so easy.
Nee, das eigentlich, also so damit ist er eigentlich nie groß aufgefallen. Das, in erster Linie wird es auf jeden Fall Geld gewesen sein, aber also dann frage ich mich wirklich, was war die Idee von der Galaxy dahinter? So, ja klar, die haben diesen Trade gemacht.
Ich kann beide.
Aber die haben doch nicht erst danach festgestellt, oh, unser Salary Cap ist ja voll.
Keine Ahnung, was das denn war. Es muss irgendwas, ich denke mal, unten neben dem Geld irgendwas Sportliches gewesen sein. Dann bei den Neuzugängen haben sie im Sturm Matheus Nascimento ausgeliehen von Botafogo, ist Stürmer und 21 Jahre jung. Sie besitzen auch eine Kaufoption. Das Problem ist halt nur, dass er aktuell mit einer Oberschenkelverletzung ausfällt. Dann haben sie noch im Sturm einen Christian Ramirez geholt, 33 Jahre, MLS-erfahrener Stürmer. Man sollte ihn eigentlich als MLS-Fan kennen. Mal gucken, bis jetzt deutet nichts darauf hin, dass er da diese Lücke im Sturm irgendwie füllen kann, wie wir schon gehört haben. Dann haben sie noch Elijah Winder geholt von Louisville City aus der USL Championship. Ja, zentrales Mittelfeld, 21 Jahre, ist der Bruder von, Joshua Winder, letzte Saison zu Benfica Lissabon nach Portugal gewechselt ist und als großes Talent gilt. Dann haben sie noch Lucas Sanabria geholt für 4,8 Millionen von Nacional aus Uruguay. 21 Jahre junger defensiver Mittelfeldspieler. Und dann überlege ich, genau, Zanka haben sie noch geholt, 34-jähriger IV von Anderlecht und von San Jose JT Machiankowski wird als dritter Keeper fungieren. Anne, kannst du zu dem Winder was sagen, wie der so sich geschlagen hat bei Louisville?
Ja, sehr gut. Also gilt auch als ein sehr großes Talent. Ist ein herber Verlust für Louisville, aber natürlich für die auch super. Und für ihn ist es tatsächlich, glaube ich, ein sehr guter nächster Schritt. Also da haben sie sich auf jeden Fall einen Spieler für die Zukunft geholt, wenn sie ihn vernünftig aufbauen. Was mir bei der Galaxy aber so ein bisschen schlecht aufstößt, was genau passiert da eigentlich in den Trainings oder in den Spielen? Die haben aktuell am heutigen Tage 6 verletzte Spieler, davon einige natürlich langzeitverletzt und klar, nicht alles kommt aus dem Training, aber was ist da in der medizinischen Abteilung los? Wenn du am Anfang der Saison schon so dastehst, klar, einige haben sich letzte Saison verletzt, kommen jetzt dann irgendwann auch wieder, aber das klingt nicht gut.
Nee, wie gesagt, Puig hat sich ja kurz vorm Finale verletzt mit einem Kreuzbandriss. Genau. Fällt dementsprechend lang aus. Nascimento ist eben kurz nach seiner Bekanntgabe des Transfers ausgefallen. Dann eben Painzel, der ja letztes Jahr auch mit Jovetic, Puig und Peck da vorne für Unruhe gesorgt hat, fällt auch länger aus mit einer Oberschenkelverletzung. Dann fällt eben noch Miki Yamane aus, 31-jähriger Japaner, Rechtsverteidiger, aber eben auch der zweite Rechtsverteidiger im Kader mit Mauricio Chuevas, der Ersatzmann von Yamane ist, sind auch beide eben verletzt. Yamane hat eine Muskelverletzung, Rückkehr unbekannt, und auch Chuevas Muskelverletzung. Und dann eben auch vorhin schon erwähnt, der dritte Keeper, Chetty Machinarowski. Aber ich denke mal, das ist jetzt nicht so wild. Die Galaxy ist auf der Keeper-Position, würde ich sagen, an sich gut aufgestellt. Sie haben eben John McCarthy. Dann haben sie Novak Misovic, 23-jähriger Serbe. Und jetzt aktuell der dritte Keeper ist Brady Scott. Kennt man vielleicht auch noch. Der hat mal bei Köln gespielt in der Jugend und war dann auch bei Nashville. Finde ich, ist man da trotzdem gut aufgestellt. Was mich nur wundert, ist, dass man McCarthy, der in der Meisterschaftssaison überragend gespielt hat, nicht mehr als Nummer 1 verwendet, sondern den 23-jährigen Sam Misonovic, den man letzten Sommer geholt hat, und der absolut nicht überzeugt bis jetzt, verstehe ich einfach nicht. Und dann hast du natürlich die Verteidigerposition, die ich allgemein sehr schlecht organisiert finde bei der Galaxy. Wie gesagt, bei RV fallen jetzt halt 2 aus. Da hast du jetzt aktuell von Ventura eben Harbour Müller, der ein bisschen aushelft, aber auch nur 17 Jahre jung ist. Und dann spielen halt die 2 Linksverteidiger, beziehungsweise der eine Linksverteidiger John Nelson auf Außen und auf der anderen Seite Julian Aude. Hast du aber halt keinen Ersatz mehr auf der LV-Position. Wird schwierig. Und in der IV hast du halt eben ein sehr hohes Alter. Also du hast mit Zanka 34, Yoshida 36, Zavaleta 32 und dann hast du noch einen Carlos Caceres, der den Altersschnitt ein bisschen senkt mit 23. Sind aber alles IVs, wo ich sagen muss, die haben nur ein mittelmäßiges MLS-Niveau. Yoshida ist Captain, absoluter Leistungsträger in der Meisterschaftssaison. Aber wenn man den Einzelnen hinnimmt mit 36, er hat die Erfahrung, ist vielleicht noch ein guter oder der Beste in dieser IV. Aber die anderen, also kommt nicht von ohne dass die so scheiße dastehen. Sonst der restliche Kader an sich, wenn alle fit sind, würde ich sagen, steht der ganz gut da. Also im Mittelfeld sehe ich jetzt nichts, wo die große Verbesserung brauchen, vor allem wenn dann Puig wieder fit ist. Und mit Winder haben sie eben ein großes Talent, wo sie dann da auch aufbauen können. Und mit Sanabria eben den Neuzugang aus Uruguay. Auch auf den Flügeln, wenn ein Pansy wieder fit ist, bist du auf rechten Flügel gut aufgestellt. Du hast Peck, Fagundes, im Sturm vorne eben Nascimento, der eigentlich sehr stark ist. Ein Ramirez, den man normalerweise immer bringen kann, oder ein Miguel Berry. Ja. Also trotz der Phase würde ich sagen...
Daniel, was sagst du zur Galaxy?
Ich würde dem Ganzen mal eine Note... Die Verletzten würde ich jetzt nicht zur Transferphase zählen. So rein von den Verkäufen zu Neuzugängen würde ich es ein 3+ geben.
Daniel?
Schließe ich mich an.
Was ich noch so überlege, was ist meine Meinung zu Fagundes? Also ich weiß irgendwie immer nicht. Der hat Talent, ist jetzt mittlerweile auch schon 30.
Aber halt nicht konstant.
Irgendwie hat er dieses Talent. Genau, er hat dieses Talent irgendwie auch nie vollständig ausgenutzt und wirklich konstant mal gezeigt, dass er was kann. Der hat immer mal so Spiele, da ist er wirklich gut und da fällt er auch auf, aber dann hat er dazwischen auch wieder sehr viele Spiele, die nicht das sind, was man von ihm auch erwartet auf seiner Position dann. Ist für mich eigentlich auch einer der enttäuschendsten Spieler in der MLS so.
Mhm.
Von dem, was man an Potenzial hat.
Absolut.
Ansonsten, ich glaube, als amtierender Meister hast du es natürlich irgendwie auch nochmal schwer, weil klar, du willst selbst deinen Ansprüchen gerecht werden, aber wenn du dann auch noch so viel Verletzungspech hast, dann ist das natürlich bitter. Was ich trotzdem gut finde, ist, dass die Galaxy in den letzten Jahren ihren Kader so umgestellt hat, dass das System neu funktioniert und eben auch sehr gut funktioniert, auf Puig ausgelegt.
Mhm.
Gut, der fällt jetzt natürlich langfristig erstmal aus. Aber trotzdem ist das ein Kader, mit dem man definitiv arbeiten kann. Und wenn dann nach und nach die Verletzten wiederkommen werden, dann sieht die Saison, glaube ich, auch ganz anders aus.
Ja, das auf alle Fälle. Zu Fagundes, der hatte doch damals bei den Refs so 1-2 richtig starke Jahre. Das müsste doch so 2019 bis 2021 rum gewesen sein, wenn ich mich recht entsinne. Und dann ist er doch zu Austin getradet worden. Aber das waren halt nur diese 1-2 Jahre. Und davor war es halt immer so, ja.
Aber auch da war es ganz oft so, dass er hat dazwischen immer wieder mal wirklich gute Spiele gehabt, wo er dann halt auch aufgefallen ist. Aber dann gab es auch wieder so viele Spiele, wo er einfach, man könnte fast schon sagen, Trash war. Weil dann er nicht so funktioniert hat, wie er funktionieren müsste.
Mhm.
Scheiße, die Red Bulls spielen demnächst gegen die Galaxy. Ich weiß schon, wer treffen wird.
Zu Fagundes, der hat schon 393 MLS-Spiele auf dem Buckel. Mit 73 Toren und 60 Vorlagen. Was zeigt, es ist trotzdem schon stark, aber er könnte halt so viel mehr. Es zeigt eben, er kann Tore schießen und vorlegen. Er kann halt beides extrem gut, aber mit 393 und mit seinem Talent könnte das halt schon nochmal so 20, 30 Tore oder Vorlagen mehr sein. Ja, schade. Also er ist ein talentierter Spieler, lässt immer wieder kurz aufblitzen. Aber leider hat es nie ganz irgendwie geschafft zu vollenden.
Wer es auch nicht geschafft hat zu vollenden, war Sporting Kansas City, die es nicht schaffen zu gewinnen bisher. Jetzt schauen wir uns doch mal an, woran liegt es? Wie war denn die Transferphase von deinem Sporting-Team?
Die schaffen es nicht, irgendwelche Transfers einzutüten und die schaffen es nicht, Daddy Vermees zu feuern. Wirklich, diese Vaterkomplexe hier, die gehen mir so wie sage ich das jetzt? Die gehen mir so auf die Augen, so. gegangen ist Temilia, war einfach alt, 38. Fontas ist gegangen, auch er hat Karriere beendet, 35, war alt. Johnny Russell war auch alt, 34. Aktuell ist er noch vereinslos, noch keine Karriere beendet. Ja, er war Vereinslegende, er war DP. Man hat immer von Umschwung gesprochen. Und da muss man sich halt dann auch mal von einem Russell trennen, auch wenn der Leistung gebracht hat. Statt jetzt würde ich sagen, weiß es nicht. Aber ja, ich traue ihn hinterher, finde es aber jetzt auch nicht falsch, dass man jetzt gesagt hat, man möchte was Neues probieren einfach. Ein Abgang, den ich absolut nicht verstanden habe, ist der von Remy Walter. War einer der etwas teureren Spieler, aber halt auch ein kreatives Gesicht im Mittelfeld, auch erst 29. Habe ich leider nicht verstanden. War jetzt aber auch, ich glaube, 4 Jahre bei uns. Also ja, war eine schöne Zeit mit ihm. Kreativer Kopf. Man hat aber dann, komme ich später dazu, noch einen würdigen Nachfolger, finde ich, verpflichtet. Felipe Hernandez ist auch gegangen, 26, kam aus der eigenen Jugend. Aktuell auch noch vereinslos. Also die Kenzer-Spieler will auch irgendwie keiner. ja, hat jetzt auch immer wieder so ein bisschen aufblitzen lassen, dass er so ein guter Rotationsspieler, Kaderspieler ist. Aber mehr jetzt auch nicht. Tionis hat man auch hergegeben, ist nach Serbien gewechselt, kam damals als 20-jähriges Talent, hat nie gezeigt, was er drauf hat. Ja, gescheitertes Talent meiner Meinung nach. Castellanos ist in die Championship zu den Rowdies gewechselt, war ein IV, der meiner Meinung nach in der MLS viel zu oft gespielt hat. Kein guter MLS-Spieler, auch eher so ein Kaderspieler für die USL Championship, glaube ich, ist es ein starker Spiele. Dann hat man Alenis Vargas abgegeben, das verstehe ich absolut nicht, auch die ganzen Fans nicht, da gab es Hate. 21-jähriger Spieler aus Honduras hat man letzte Saison Ende 23 verpflichtet aus Costa Rica, kam ein paar Mal in der zweiten Mannschaft und dann hat er eigentlich gleich schon der MLS debütiert und hat dann auch richtig gut in der MLS gespielt. 22 Spiele, 7 Tore, 8 Vorlagen. Ist ein starker Wert für einen Spieler, der eigentlich auch von der Liga von Honduras in die MLS kommt. Und dann entlässt man den einfach. Also das versteht wirklich keine Sau. Absolut dummer Move. Dann hat man noch Caden Perry abgegeben. Auch Spieler aus der eigenen Jugend. Der wechselt nach Belgien zu Genk für 1 Million. Und Pulido hat man zu den Chivas für 1,45 abgegeben. Das heißt, die DP-Slot frei, 33-jähriger Stürmer. War zu oft verletzt. Ein richtig guter Stürmer. Wenn er gespielt hat, hat er meistens auch getroffen. Aber der hat halt auch immer die halbe Saison verletzt gespielt. Als DP ist es halt dann schon sinnvoll, wenn man sich davon trennt. Ersatz kam keiner. Zu den Neuzugängen, da ist es übersichtlicher. Verpflichten können wir nicht. Auf der Stürmerposition hat man Mason Toy geholt von Portland. Yay, qualitativ starke Stürmer nicht. Aus der Türkei von Trabzonspor hat man Joaquim Fernandes geholt. IV kann ich nichts dazu sagen, 28. Von Salt Lake hat man Andrew Brody geholt, Linksverteidiger. Ist aktuell verletzt. Yay. Dann hat man eben Jovilic von der Galaxy geholt. Guter Transfer, finde ich. Und dann noch zweimal bei Aris Saloniki zugeschlagen in der griechischen Super League. Einmal für 3,6 Millionen Manu Garcia. Der Ersatz für Walter, finde ich, starker Spieler, kreativer Spieler, sind nur 20-jähriger Spanier. Finde ich richtig gut. Und dann hat man noch den Russen Shabi Solimjanov geholt. Rechter Flügelspieler, der wahrscheinlich Vargas ersetzen wird. Oder Russell, die waren beide Rechtsflügel. Zudem kann ich jetzt nichts sagen, hat aber auch 2,4 Millionen gekostet. Und zudem hat man noch Draftspieler Jansen Miller, 22-jähriger IV, hat man auch noch einen Profivertrag gegeben, sowie Jacob Barlett, der von der Academy kam und letzte Saison bei Notre Dame gespielt hat. 19-jähriger defensiver Mittelfeldspieler, der von 5 Kansas-Einsätzen 4-mal gespielt hat und total überfordert war. Ja. Und sonst, wie gesagt,
also. Na gut, was sollst du auch machen als 19-jähriger IV, wenn du in einem absoluten Trümmerfeld stehst, um dich herum nichts mehr funktioniert, kein Strom, kein Wasser, nichts, und du sollst da ein Atomkraftwerk betreiben?
Das finde ich halt, ist gerade fatal, weil das kann halt eine Entwicklung, finde ich, auch wieder hindern. Weil, klar, ich finde es irgendwie gut, dass man in ihm dieses Talent sieht. Und bei seiner Verpflichtung haben auch viele gemeint, er hat das Talent. Aber es bringt halt auch nichts, dieses Talent wo reinzuwerfen, wo nichts geht und du dann selber total überfordert bist und du keine Erfahrung hast. Das kann dich halt auch irgendwie belasten oder was weiß ich. Also ich finde es irgendwie weniger förderlicher. Bau den doch lieber langsam auf und schmeißen dann nächste Saison komplett rein oder so. Ja, finde ich jetzt nicht so gut. Sonst halt Kader im Großen und Ganzen. Die MLS-Qualität lässt zu wünschen übrig. Man hat halt mit Jovelic, Erik Tommy, der mittlerweile Kapitän ist auch, und Garcia sind da so diese drei kreativen, starken Spieler. Der Rest, durchschnittliches MLS-Niveau, würde ich denn sagen. Tim Leibold ist, seitdem er da ist, gefühlt nur noch verletzt, hat kaum gespielt. Ndembe ist jetzt Ende letzter Saison von seinem Kreuzbandriss zurückgekommen, der muss sich jetzt erstmal auch wieder beweisen. Volodea hat sich bis jetzt auch noch nicht bewiesen, ist ja auch Deutscher. Sonst hast du halt noch Fernandes und Rosero in der IV. Fernandes kann ich nicht so sagen, Rosero hat mich nicht überzeugt letzte Saison. In Tor Puskamp, der muss sich jetzt als Stammkeeper überzeugen, aber ist jetzt auch nicht ein Keeper, wo ich sage, das wird ein richtig krasser Keeper oder zukünftiger Keeper of the Year oder sowas. Mal gucken, man hat aber angeblich mit Jack Kortkamp ein Torhüter-Talent, der vom kanadischen und US-Verband umworben wird. Mal gucken, ist aber halt auch erst 17.
Was übrigens bei Sporting auffällt, sie mögen irgendwie die Camps im Tor.
Stimmt. ja, das ist eine Voraussetzung. Deswegen Ryan Cheve wird nicht lang Keeper bleiben.
Der ist bald weg, den schmeißen die raus.
Der hat keine Zukunft.
Er sollte schnell heiraten.
Aber eine Camp heiraten.
Natürlich.
Nee, ja, und du hast halt im Sturm mit Jovelic, der gesetzt ist, dahinter Agata, finde ich, zwei Top-Stürmer. Damit kann man die Saison starten. Dann hast du als Stürmer drei oder vier Toy oder Sheldon, die beide, ich glaube, ich würde noch Toy vor Sheldon. Sheldon ist für mich ein Garagentorschießer, das ist schlimm.
Der ist aber auch verletzt.
Ja, unter anderem. Ja, und auf die Flügel hast du halt Daniel Schaloy, ewig bei uns, der hat auch nie diesen Breakout gehabt, der hat mal so eine richtig starke Saison gehabt, wo es Gerüchte zu Europa gab, ist geblieben, aber seitdem kam halt auch nichts mehr, ist jetzt auch schon 28, hat mittlerweile einen richtig sexy Schnauzer unter seiner Nase. vielleicht schafft es nochmal irgendwie so ein Breakout zu machen mit 28, aber ja, er stagniert irgendwie. Sonst hast du halt auf links noch Afriva, den du letztes Jahr aus dem Draft geholt hast, oder vor 2 Jahren, mittlerweile auch regelmäßig immer wieder spielt. Und wie gesagt, rechts hast du halt Tommy und Suleimanov, bist ja auch gut aufgestellt. Memo Rodriguez gibt's auch noch, erfahrener MLS-Spieler. Und sonst im Mittelfeld, du hast halt nur drei zentrale Mittelfeldspieler und das sind halt Radoscia, der 19-jährige Bartlett, und eben Manu Garcia. Da fehlt es komplett. Und sonst halt, ja, Außenverteidiger rechts Davis und James ist okay. Links Leibold Dauer verletzt. Den Bassong haben wir ja auch noch. Und dann halt Ndembe. Ja, Ndembe war ja lange Kreuzbandriss. Und Bassong war ja dieser Spieler. Da haben wir, glaube ich, letzte Saison auch drüber geredet, der in Europa kein einziges Spiel gespielt hat. Wo war er? Genau, in der rumänischen Liga war der nur Rotationsspieler oder so. Und der soll es bringen. Naja. Note 5.
Ich kann da noch nicht mal widersprechen. Also was bei Sporting wirklich auffällt, sie haben die ganzen älteren Spieler quasi abgegeben oder in die Rente geschickt, aber sie haben gefühlt nichts Neues dazugeholt. Und die letzte Saison lief ja schon katastrophal. Mhm. Aber was war die Erwartungshaltung passiert, wenn du deine ganzen erfahrenen Spieler wegschickst, aber quasi nichts Neues dazu holst?
Eigentlich liefen schon die letzten 3 Saisons Katastrophe.
Ja.
Ja, also du bist in den ganzen Jahren nicht in die Playoffs gekommen. Das ist ja für ein Team, was davor seit 2013 ununterbrochen in den Playoffs war, ja, schon ein kleines Novum. Aber ja.
Aber dafür wart ihr in der Champions League?
Ach, das kann uns keiner abstreiten. Nee. Aber wie gesagt, wir waren halt auch eins der ältesten oder nicht sogar das älteste Team in der MLS und ich finde es ja nicht schlecht, dass man die Alten aussortiert und mal sagt für einen Neustart. Aber wenn du sagst Neustart, dann mach auch einen Neustart. Klar, man hat jetzt für, glaube ich, insgesamt eine Transferbilanz von minus 7,4 Millionen. Man hat für Jovelic, für Sulemanov und Garcia viel Geld ausgegeben. Aber es sind halt auch alle Spieler, die eher offensiv zuzuschreiben sind und nichts Defensives. Torwartposition, wie gesagt, muss man sich beweisen. IV fehlt es in der Breite und in der Qualität, auch Außenverteidiger. So, mach doch da mal einen richtig krassen Transfer. Du hast 2 DP-Slots übrig. Nutz die doch. Es kann nicht sein. Wir hatten letzte Saison auch nur 2 DPs im Kader. Es kann doch nicht sein, dass du 2-3 Jahre brauchst, um einen guten TP zu finden, um die Slots zu machen. Wenn er nicht mal einen Young-TP, den gibt es ja auch noch zusätzlich. Ist er bei uns auch nicht vorhanden. Ich weiß nicht, an was es da fehlt. Und Vermees ist halt...
An jungen Spielern.
Ja, das auf alle Fälle. Und an jungen Spielern, die schon Qualität oder mitbringen, nicht nur Academy. Klar, wir bringen immer wieder Academy-Spieler raus, aber entweder sind die halt dann in Europa... Oder es sind halt dann welche, die zwar gut sind für die Breite, aber nicht das bringen, um dein Team in die Playoffs zu schaffen. Und Vermees ist halt, er ist 15,5 Jahre jetzt im Verein Trainer. Es ist, klar, es ist irgendwie cool, wenn man einen Trainer hat, der so lang im Verein ist, aber es ist halt seit 2 Jahren ist es halt dann auch einfach mal vorbei. Man muss es einfach einsehen, dass der Verein frischen Wind braucht, auch auf der Trainerposition. Er wird auch viel mitreden in der Kaderplanung, tut er auch und ja, die Zeit ist vorbei, er ist eine Legende, er versaut sich mit jedem Spiel immer mehr, wir sind seit 8 Spielen sieglos, es muss da einfach ein neuer Torwart, wollte ich schon sagen, ein neuer Trainer her.
Die Zeit ist vorbei, war ein sehr gutes Stichwort. Wir machen eine kurze Pause und hören uns dann gleich wieder beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Er war ein Künstler am Ball, ein Magier zwischen den Linien, doch Roberto Baggio war auch ein Spieler und Mensch voller Widersprüche. Ein Buddhist in einem katholischen Land, ein Star, der den Starkult verachtete. Er begeisterte die Fans von Fiorentina, Juve, Milan, Brescia, doch er passte nirgends in ein Schema. Warum lieben ihn die Italiener aber bis heute trotzdem? Und was macht ihn zu einer unserer 100 Fußballlegenden? Das hört ihr in unserer neuesten Podcast-Folge der 100 Fußballlegenden.
Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und nach diesem recht intensiven Rant über Sporting Kansas City, die die meisten wahrscheinlich gar nicht kennen werden, weil sie so weit unten in der Tabelle sind, nee. Gehen wir einen Schritt höher zu Houston. Die Bilanz von Houston bisher 1 Unentschieden, 2 Niederlagen. Auch da läuft es nicht. Aber die sind eigentlich eh immer ein Team, finde ich, was meistens recht weit unten angesiedelt ist. Aber dann haben sie dazwischen immer mal so Ausbrüche nach oben. Ganz plötzlich, keiner hat sie auf dem Schirm. Jetzt ist die Frage, werden sie das auch in dieser Saison haben?
Ich sag nur vor 2 Jahren, Houston ist krass.
Ja. Nee. Aber sind sie auch diese Saison krass?
Mal schauen. Also auf dem Transfermarkt war nicht viel los. Sie haben halt Hector Herrera, DP, 34 Jahre, ablösefrei abgegeben. War charakterlich eher schwierig. Michael verloren, 24-jähriger brasilianischer IV für 4,8 nach Brasilien, Palmeiras. Und für mich der schmerzlichste Abgang tatsächlich Adalberto Caraguasquilla. Zentraler Mittelfeldspieler aus Panama, 26 Jahre, der für 3,4 zu Pumas nach Mexiko ging. Für mich einer der besten Spieler gewesen, die Houston im Kader hat. Was für mich auch ein Grund vielleicht für die Leistung aktuell ist, dass er fehlt. Dazu gekommen sind eigentlich Jack McGlynn von Philadelphia. Haben wir ja, glaube ich, schon in den letzten Folgen erwähnt. War der erste Only Cash Trade oder so, wie man den neuen Trade nennt, für 2,4 Millionen. Und dann haben sie noch Nicolas Lodero geholt von Orlando. Mittlerweile auch schon 35, vom LAFC Eric Dunjasch, auch ablösefrei. Und ich glaube noch Junior Urso, auch schon 35 mittlerweile, von Charlotte ablösefrei. Und Jimmy Maurer, 36-jährige Torwart von Dallas ablösefrei. Oh Gott, das sind alte Spieler, die hier im Umkreis sind. Das macht im Großen und Ganzen eine Transferbilanz von minus 5,5 Millionen, weil sie schon letzten Sommer noch Pons geholt haben für 9 Millionen von AEK Athen und eben den deutschen Enali, der von Zapse kam für 2,7, aber die waren ja schon letzte Saison im Sommer da. Ja, sonst...
Und der hat sich das Kreuzband gerissen.
Genau. Hat aber jetzt wieder trainiert, habe ich die Woche gesehen in der Story. Also hat schon wieder mit dem Training auf dem Platz angefangen, durfte also nicht mehr lang dauern, dass er wieder zurück ist. Ja, sonst halt im Kader, wie gesagt, Kvaratskhelia, finde ich, ist ein krasser Abgang. Und ich denke mal, dass McLean da seine Lücke füllt, ist 21, hat auch starke Stats bei Philly und bei Philly geliefert. Mal schauen, ob er wie er seine Lücke füllen kann. Sonst, wenn ich den Kader überfliege, sieht es eigentlich ganz gut aus. Man spielt mit Flügelspielern. Ich finde, da könnte man vielleicht noch einen auf dem rechten Flügel holen. Sonst würde ich sagen, alle Positionen sind gut besetzt. Ah ne, ich sehe gerade, die haben gar keinen einzigen Linksverteidiger im Kader. Und die spielen mit Viererkette. Okay, Linksverteidiger fehlen. Flügel könnte ein bisschen breiter. Ich würde sagen, Note 3+.
Wirklich? Da sind Positionen unbesetzt und du gibst eine 3+?
Ja, weil ich finde, dass man halt mit McLean und schon einen guten Spieler sich geangelt hat, eigentlich für MLS-Verhältnisse, auch noch einen recht jungen. Und vorne im Sturm, finde ich, ist man an sich stark aufgestellt. Allgemein alle Positionen sind eigentlich gut besetzt, bis halt eben diese Elfer-Position und wo es halt keinen einzigen gibt und Rechtsverteidiger könnte jetzt noch einer mehr sein. Ja, eher eine 3, aber boah. Ich finde es jetzt nicht so schlecht an sich.
Also Escobar kann, um jetzt mal ein bisschen den Verein zu verteidigen, auch die Linksverteidigerposition bespielen. Aber du kannst da keine 3 geben, wenn da ein Spieler fehlt. Also, beziehungsweise 2. Die brauchen ja nicht nur einen, sondern die brauchen ja auch ein Backup. LV. Und das haben die halt nicht im Kader. Und die haben halt auch keinen gescheiten Keeper in meinen Augen. Also was erwarten die dieses Jahr, dass es läuft? Also so einfach geht es nicht. Das ist für mich eine 5. Die haben halt einfach, die waren nicht aktiv. Die haben die Stellschrauben, die sie hatten, haben sie definitiv nicht geholt. Und dazu gehört für mich ein vernünftiger Keeper und ein Linksverteidiger. Sie haben beides nicht gemacht. Ja, Pech gehabt. Schön und gut, dass sie einen Spieler holen mit Cash Only, aber der verteidigt nicht und der hält auch keine Dinge vom Tor mit der Hand. Von daher... schlecht transferiert.
Stimmt, ich sehe gerade, die hat ja Steve Clark gar nicht mehr im Kader.
Ich finde auch,
ja, jetzt auf einmal schlecht vorbereitet, wenn sie dich, ich sag ja, das ist Houston, wir haben ein Problem. Also, beziehungsweise nicht nur ein Problem, die haben ganz viele Probleme. Ja, auch schön und gut, dass sie einen Lodeiro holen. Absolut geiler Bowler, mag ich. Ich meine, hat er ewig bei den Sounders gespielt, aber nein! Ihr hattet eine Aufgabe, Houston. Defensive verstärken. Habt ihr das getan? Nein! Also kann ich auch keine gute Note geben. Auch wenn sie offensiv stark sind.
Ich stimme Daniel da durchaus zu.
Habt ihr den Transfermarkt offen?
Ja.
Ja.
Schaut mal bei den Abgängen oder gebt einfach mal Tate Smith ein und schaut mal das Foto an.
Sehen gerade doch hier. Ja, eben. Dann sind sie selber schuld. Die geben Tate Smith ab. LV.
Mhm.
Und wundern sich dann.
Aber ich finde das Foto auch ganz witzig.
Gut, der gehen wir
hat,
mal.
Zwei Lippenpiercings und ein Nasenpiercing und eine sehr interessante Friese dabei.
Ach, der arme Mann hat sich in einem Jahr aber echt verändert.
Ja, voll. Sind ganz andere Spieler. Ich habe die komplett anders im Kopf gehabt.
Die Zeit in Houston war hart.
Das könnte so ein Knastfoto sein. Naja.
Gehen wir mal weiter zu Portland. Die haben bis dato einen Sieg und zwei Portland.
Anne, du musst noch eine Note, glaube ich.
Ja, ich stimme Daniel dazu. Also, das ist nichts.
Okay, dann machen wir das nächste Team. Das wäre Portland Timbers. Und ja, ich glaube, Daniel wird da eh aus Prinzip eine Note 6 geben. Habe ich recht?
Wieso soll ich eine schlechte Note geben? Ich meine, wir sind ja ganz normal da, um das zu analysieren. Und ich meine, ich hab schon eine 6 vergeben und ich meine, das ist den Teams gegenüber unfair, die sich wirklich keine Mühe geben und von mir eine schlechte Note kriegen, wie jetzt zum Beispiel Houston. Und dann muss ich natürlich dementsprechend es hoch anrechnen, wenn man gute Transfers macht.
Ja. Aber also ich finde, die haben die Portländer auf alle Fälle gemacht. Zu den Abgängen, sie haben Evander verloren, ihren Topspieler der letzten Saison für 11,5 Millionen in Cincinnati. Dann eben noch Eric Williamson an Charlotte, der jetzt ja auch immer wieder mal gespielt hat. Sonst Mason Toy eben, wie schon erwähnt, an Kansas und sonst war da, glaube ich, nichts Größeres vom Namen her. Bei den Neuzugängen haben sie eben Kevin Kelsey für 6 Millionen von Shakhtar Donetsk geholt. Der war letzte Saison leihweise bei Cincinnati und war dort auch echt stark. Wird wahrscheinlich Teil des Deals mit Evander gewesen sein. Bei Cincinnati, denke ich mal, wird dann die Matching Rights gehabt haben für Kelsey. Dann haben sie noch für 5,7 David Da Costa geholt von Law aus der französischen ersten Liga. 24-jähriger offensiver Mittelfeldspieler. Für 1,5 noch aus Ecuador von Independiente João Ortiz, defensiver Mittelfeldspieler. Und für 1,4 Millionen aus Kolumbien von Independiente Medellin, 22-jähriger Jimmer Forey. Ich schaue gerade noch. Ariel Lassiter haben sie auch noch geholt von Chicago. Ist ja auch noch einer der MLS-Wandervögel. Boah, wo war der schon überall? Der war bei der Galaxy, der war bei Houston, der war bei Montreal, Inter Miami, Chicago und jetzt schon Portland. Crazy. Also der war auch schon gefühlt überall.
Ja. Trikotsammler.
Trikotsammler. Und Gesamtbilanz sind 3,7 Millionen. Genau, wenn ich den Kader jetzt so überfliege. Gut, Torwart ist jetzt aktuell, haben sie das Pech, dass Clipieux die Nummer 1 verletzt ist. Was hat denn der überhaupt? Beinverletzung. Okay. Zurzeit steht James Pantemis im Tor. Kennt man vielleicht noch aus der Zeit von Montreal. Dort war er gar nicht so schlecht unterwegs. Ich glaube, das ist ein solider Ersatzkeeper. Sonst, wenn ich jetzt den Kader jetzt diesmal überfliege, nur einen nominellen
also
Linksverteidiger dabei. Ja.
Also auf der Position des Linksverteidigers sind sie Bravo besetzt.
Bravo, ja. Aber
ja, Bravo ist besser als Alpha.
Der Rechtsverteidiger hat halt das Problem, dass der Stamm-V Mosquera auch aktuell verletzt ist. Dort haben sie dann auch nur noch Ersatz Erik Müller. Das heißt, ja, auf den Außenverteidigerpositionen könnten sie in der Breite ein bisschen qualitativ stärker sein. Sonst, mit welcher Aufstellung spielen sie? Die spielen eh in einem 3-4-2-1, also spielen eh nur mit 3 IVs. Dann ist es wieder okay, finde ich. Die IV-Positionen, finde ich, sind ganz gut aufgestellt mit Kamal Miller, Dario Zubrasic und Zach McGrath. Miguel Araujo hat sie 4 gute IVs und ich sehe gerade auch, dass ein Bravo unter anderem auf dem IV gespielt hat. So. Okay. Ja, wie es kann ich jetzt nicht bewerten. Sonst vorne im Sturm, wie gesagt, Kelsey ist ja der neue Star-Neuzugang. Und dann haben sie noch Mora im Sturm und Jonathan Rodriguez, der aber aktuell auch verletzt ist. Wie viele Spieler sind in der MLS verletzt? Crazy.
Also du müsstest mal bei den Red Bulls nachsehen. Die hatten jetzt in Atlanta quasi gefühlt gar keine Spieler dabei, weil so viele verletzt oder krank waren. Furchtbar.
Furchtbar. Was auch furchtbar ist, dass nur noch ein Chara da ist. Diego, 38 Jahre, Kapitän. Crazy, der spielt auch, bis er 40 ist. Aber ich würde mal sagen, im Großen und Ganzen, die haben ihren Star verloren. Ich finde, die haben an sich Spieler geholt, die diesen Abgang ersetzen können. Und ein Da Costa hat diese Saison durchaus schon gezeigt, was er kann. Deswegen würde ich dem Ganzen eine Note 2 geben. Das Einzige, was ich sage, was man noch machen könnte, ist eben, aber sie spielen ja eh nicht mit Außenverteidigung, von dem her fällt es ja wieder raus. Also Note 2.
Ich würde nach aktuellem Stand eher zu Note 3 tendieren, kann es aber noch nicht mal hundertprozentig begründen, sondern viel eher, weil ich den Eindruck habe, dass an sich zwar die Positionen soweit okay besetzt sind, aber es fehlt halt immer noch das zündende Mittel, mit dem man dann auch mal mehr Spiele gewinnen kann. Und irgendwie so das Erfolgsrezept fehlt noch.
Ja, das ist, ich denke, das würde halt jetzt die Saison beweisen. Ich denke mal, da wird das Augenmerk auf Da Costa oder Casey liegen, die mit viel Geld gekommen sind. Und ich denke mal, einer der beiden wird dieser zündende Spieler oder dieser Evan der eben sein von letzter Saison.
Wir haben noch gar keinen Kelsey-Witz gemacht.
Scheiße.
Das wollte ich machen. Ich darf
Let's
vorher
go.
Nicht reden. Ja, gut. Mama, können wir Kelsey haben? Nein, mein Schatz, wir haben Kelsey zu Hause. Der Kelsey zu Hause. Ein besseres mir gerade spontan eingefallen ist.
Der ist gar nicht so schlecht. Du hattest schon
schlechtere. Ja, meine Note. Tatsächlich ist es keine 6, so wie Vincent gerade schon vermutet hat. Ich gebe dem Ganzen auch eine 3. Einfach, weil ich der Meinung bin, dass die Transfers zumindest im EK, also im Einkauf, gut waren. Aber durch den Abgang von Evander muss ich die Note abziehen. Klar, sie haben einen Spieler geholt, der ebenfalls die Position des Offensiven spielen kann. Ist nur die Frage, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Und da ich eher skeptisch reingehe und da ich auch Portland keine 2 geben will, gebe ich halt eine 3.
Verständlich.
Oh Gott, ich sehe es kommen, wie er uns, wie Kelsey und Dingens uns jeweils einen Doppelpack drücken und einen Greedy.
An deiner Stelle würde ich da vorsichtig sein.
Wer eine Note 6 bekommt, ist auf jeden Fall Resort Lake für ihr Trikot. Aber jetzt schauen wir uns nochmal den Kader an. Wie ist denn der Kader aufgestellt in dieser Saison? Sie hatten ja durchaus ein paar schmerzhafte Abgänge so in den letzten 6 Monaten.
So. Aber sie haben auch gut Kohle bekommen. 10 Millionen von Stade Rennes für Carlos André Gomez. War auch ein starker Spieler, muss man sagen. War ja rechts außen, Kolumbianer. Den hat man, glaube ich, damals aus der eigenen Heimat für es waren es irgendwie um die 3 Millionen geholt, für 10 verkauft, beim Marktwert von 5. Das, ich glaube, das musste man einfach
aber annehmen. Der ist schon früher gegangen, oder? Zu Rennes.
Echt? Ah, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich dachte erst, der wäre erst in diesem
Christian
Winter.
Arango, Anderson Julio und so weiter verloren und sonst ja nur ablösefreie Abgänge gehabt und im Einkauf ja, Elias Manuel von den Red Bulls. Da kannst du vielleicht was dazu sagen, Anne. Taugt dir was, oder?
Nee.
Wahrscheinlich hat man ihn deswegen abgegeben.
Wahrscheinlich.
Ja, also der war ganz ehrlich absolut nicht überzeugend. Ich glaube,
okay.
Der kann durchaus kicken, aber das ist halt so, ehrlich gesagt, so ein bisschen die Kategorie Tom Balo, aber noch ein bisschen besser als Tom Balo, muss man auch sagen. Da ist nicht viel Torgefahr.
Aber der ist Ende des Monats, das ist Ende Februar, ist er für 2 Millionen zu Botafogo gewechselt. Also haben die mal kurz irgendwie ein gutes Geschäft gemacht, wie ich sehe. Mann, wieso wird er mir hier nicht angezeigt bei den Transfers? MLS, was ist da los?
Aber was ich denke, also von den Neuzugängen, Diego Gonçalves ist zumindest einer, wo ich sage, der könnte in der MLS gut performen, der könnte zu der Liga passen. Hat jetzt in 3 Spielen eine Vorlage gemacht, mal schauen, offensives Mittelfeld, 28-jährige Portugiese, der hat durchaus was auf dem Kasten, hat bei unter anderem Benfica, Famalicão und Kopenhagen gespielt. Ich meine, der war bei Famalicão auch bei der Mannschaft dabei, wo die damals Dritter geworden sind in der Liga, also wo die dieses starke Jahr hatten. Aber sonst schwach. Also das Team wird aufgebaut und ich glaube, mittlerweile muss man auch einfach sagen, dass der Star des Teams Diego Luna ist. Der Spieler ist halt absolut insane, einer der stärksten MLS-Spieler meiner Meinung nach. auf der Position. Aber sonst, wenn ich den Kader einfach mal angucke, klar, Marktwerte sagen jetzt auch nicht immer was aus. Aber das sieht schon sehr mau aus. Auch wenn ich so die Positionen angucke, klar, sie haben viele junge Spieler im Alter von 17 bis 23 Jahren. Sie haben eine starke Academy und Salt Lake hat es ja schon immer gemacht. Aber der jetzige Kader sieht so aus, als würden die gefühlt nur auf diese Spieler bauen. Also Torwartposition, Zach McMech fällt verletzt aus, was auch sonst, Rückenprobleme. Man hat Rafael Cabral als Ersatzkeeper, 34er Brasilianer. FIFA-Spieler sollten ihn kennen. Er war damals in FIFA ein richtig krasses 90-Plus-Talent. Das weiß ich noch aus meiner FIFA-Spielzeiten. War unter anderem auch bei Santos, ist damals zu Neapel dann gewechselt. Und dann Sampdoria, und dann ging seine Karriere bergab. Aber ja, aber sonst, ja, ich weiß nicht, ich finde den Kader nicht stark von Salt Lake. Muss ich ehrlich sagen. Ähnliches Problem wie bei Kansas. Sie haben Spieler, die sind okay, MLS-Durchschnitt, vielleicht, wo man auch sagt, ja, die könnten gut performen, wie ein Eneli oder ein Ruiz, die auch immer wieder richtig starke Spiele haben, aber auch nie diesen Durchbruch schafften. Von dem her, sie haben einen Transferplus von 10 Millionen gemacht. Wenn man das Transferplus mit einberechnet, gebe ich dem eine Note 4-.
Sie war ein Tenniswunderkind. Mit 13 erstmals auf der Profitour, mit 16 schon Olympiasiegerin. Doch mit 18? Verloren, verhaftet, am Tiefpunkt. Jennifer Capriati, ihr Aufstieg war atemberaubend, ihr Absturz umso tiefer. War es der gnadenlose Druck? Das System, das sie ins Rampenlicht drängte, oder hätte ihr Schicksal verhindert werden können? Tatort Sport, Jennifer Capriati, vom Goldrausch zum Drogenskandal. Hört rein, überall, wo es Podcasts gibt.
Ich meine, du kannst Gefühl von 8 Milliarden Menschen auf der Welt, kannst du vermutlich 99,9% fragen, wo das Salt Lake liegt. Und sie werden es hier nicht beantworten können. Ich kann es übrigens auch nicht. Und genauso ist auch diese Transferperiode gewesen oder generell die Transfers von Salt Lake absolut nicht vorhanden. Man weiß nicht, wen man geholt hat. Man weiß nicht, was man geholt hat. Und am Ende des Tages reicht es trotzdem für Seattle. Das muss man einfach neidlos anerkennen. Die Transferperiode ist nicht gut. Es ist für mich eine 5 plus. Aber auch nur mit Wohlwollen und auch nur, weil sie jetzt die Sounders geschlagen haben. Ansonsten weiß ich nicht. Also, wir können nur das bewerten, was aktiv ist oder was gegeben ist. Und ja, ist halt nichts da.
Wenn man die Trikots als Neuzugänge sieht, dann rutsche ich auch noch auf eine 5- runter.
Ja, also wenn's,
ja, okay, also wenn man die Trikots also, als Grundlage nimmt.
Hätten wir jetzt nicht gegen die Sounders gespielt, hätte Salt Lake nicht gegen uns gewonnen, gegen meine Sounders, hätte ich dann eine 6 gegeben. Aber einfach, weil sie es geschafft haben, das gebe ich denen 0,75 besser. Hm. Aber auch nur mit sehr, sehr viel
Wohlwollen.
Bei den...
Was man Real Salt Lake zu gut erhalten muss, ist, dass sie an sich in meinen Augen meistens gar keine großen Transfers brauchen. Sie brauchen so ein paar erfahrene Spieler im Kader, aber ansonsten haben sie einfach so eine starke Akademie, dass sie wirklich die Spieler hochziehen können, auch nutzen können und damit durchaus auch erfolgreich sind. Also das kann man ihnen nicht absprechen. Sie sind zwar immer so eher im Mittelfeld und nie so wirklich weit oben oder fast nie, aber trotzdem überzeugen sie damit schon mehr als andere MLS-Teams, die viel, viel mehr Geld für ihren Kader ausgeben. Mir ist allerdings ein Spieler aufgefallen und das ist der 17-Jährige. Wir kennen ihn schon, weil wir auch schon mal über ihn gesprochen hatten, nämlich Axel Kay. Das ist ja der Spieler, der mit, ich glaube, 13 irgendwas, also 13 unter ein paar Tage, sein MLS-Debüt hatte. Kann es 13 sein? Ja, müsste er eigentlich.
Also das, ich glaube, der war 14, oder?
Oder 14 oder 15, aber sehr, sehr jung, damit den Rekord geknackt hatte, meine ich. Und man hatte damals ja schon so ein bisschen die Befürchtung, dass das tatsächlich einfach nur so ein Marketing-Ding ist, dass man es nur macht, damit er wirklich sich diesen Preis einheimsen kann. Und genau das ist jetzt aktuell irgendwie bis dato auch der Fall. Er spielt vor allem MLS Next Pro. Aber weniger, also er hat ein einziges MLS-Spiel bisher gemacht und das war dieses eine Spiel. Also klar, der ist erst 17, da ist auch noch Zeit. Aber ich hoffe von Real Salt Lake, dass sie sowas jetzt nicht ständig machen, nur weil sie da sehr, sehr junge Spieler haben. Weil so kannst du Spieler natürlich auch verheizen, indem du sie glauben lässt, dass sie jetzt ihren Durchbruch haben und in der MLS künftig spielen. Aber ist eigentlich nur so ein Marketing-Gag.
Er hatte am 15.10.2023, also das Spiel 6 Minuten, hat er wegen die Galaxy gespielt.
Da war er 15.
15.
Ja, aber ansonsten...
Ich sehe da gerade auch, dass Tyler Wolf mittlerweile bei Salt Lake ist. Habe ich ja gar nicht mitbekommen.
Ich würde Real Salt Lake eine recht neutrale 4+ geben. Einfach unter dem Aspekt, sie brauchen halt wirklich nicht diese großen Transfers. Die kommen trotzdem zurecht und werden trotzdem ihre Punkte machen. Und ich glaube, dass sie durchaus auch eine Chance haben, in die Playoffs zu kommen, aber natürlich nicht auf einem der vorderen Plätze. Mhm.
Bei Salt Lake spielt übrigens auch mit Noel Kaliskan ein Deutscher im zentralen Mittelfeld, 24 genau. Jahre, kam Anfang letzte Saison von Portland und die haben ihn ein Jahr davor noch vom Draft geholt. Aktuell spielt er aber jetzt nicht so eine große Rolle. Genau. Und sonst, ja, wie gesagt, es muss halt dann mal ein, zwei Jugendspieler zünden bei Salt Lake, dann sieht es vielleicht wieder ein bisschen anders aus. Ich denke, das wird ähnlich wie bei Dallas vielleicht diese Saison so eine Übergangssaison sein, wo die Jugendspieler ihre Spielpraxis sammeln und dann vielleicht nächste Saison dann mit mehr Erfahrung ein bisschen stärker angreifen.
Wir springen mal zu Austin. Die sind bis dato noch nicht auf einem Playoff-Platz. Eigentlich, also von der Statistik her ist es auch nicht so viel besser als Real Salt Lake, weil sie bis dato erst ein Spiel gewonnen haben, zwei verloren haben. Aber was ist eure Einschätzung da? Wie läuft es im Osten?
Naja, das sieht halt für mich einfach so aus wie so eine Transferperiode. Du hast jetzt vom Vorstand ein bisschen Geld bekommen, gibst zusätzlich noch einen Spieler ab, der eigentlich relativ gut war, der auch relativ ordentlich gescored hat und holst dir dann drei neue Spieler. Natürlich ein Stürmer, wie es sein muss, wo du hoffst, dass der in 2, 3 Jahren am Ende seiner 20 vielleicht noch ein bisschen teurer verkauft werden kann. Dann holst du dir ein junges Talent für knapp 3 Millionen und dann holst du noch einen erfahrenen Spieler für die Außenposition, der Liebe ackert. Und da bist du halt ruckzuck über 20 Millionen los. Und dann stelle ich mir halt die Frage, ey, Austin, das ist FIFA-Karrieremodus, das ist nicht viel für Karrieremodus, das soll schon irgendwie harmonieren und funktionieren. Und da habe ich so meine Zweifel dran bei Austin, weil ja, sie haben jetzt ein paar gute Spieler, ein paar teure Spieler geholt, gehen damit natürlich auch ein Risiko ein. Aber funktionieren weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass es so gut wird, wie sich das die erhoffen. Weil für mich klingen die Spieler schon irgendwie Karrieremodus, go the day und die Position und gib's mir.
Ich muss sagen, der Abgang war ja Triosi, der mittlerweile auch zuletzt auf dem Trainer ziemlich im Clinch stand, öffentlich. Da hat der Anne da auch ein bisschen drüber berichtet. Hat man dann für 9,7 zu River Plate abgegeben. Sonst, Zades ist, by the way, auch mittlerweile vereinslos. Noch dazu hat man sich ablösefrei Ilya Sanchez geholt vom LAFC, 34-jähriger erfahrener Mittelfeldspieler. Und ich glaube noch Mikkel Dessler, der kam auch noch ablösefrei, ist Däne von Toulouse. Aber sonst, ja, wie Daniel schon sagte, viel Geld ausgegeben. Mal gucken, wie es funktioniert. Sie spielen vorzüglich mit einem 4-2-2-1. Den Stürmer, den sie geholt haben, ist auch ein alter Bekannter mit Brandon Vasquez, der ja für Cincinnati auf Torrejagd ging und dort auch echt stark getroffen hat, dann auch zu Mexiko, zu Monterrey gewechselt ist. für, jetzt lass mich mal gucken, die haben ihn für 7,8 Millionen verpflichtet und dann ein Jahr später ist er eben zurück in die MLS zu Austin für 9,6. Mal gucken, ist er US-Nationalspieler? Ja, in der MLS hat er zumindest schon mal bewiesen, dass er Tore schießen kann. Wieso nicht nochmal mal schauen? Und sonst, ja, den Flügelspieler Bukari oder halt eben auch das Talent, was Daniel angesprochen hat, mit Dubrasarski. Boah, den habe ich sowas von falsch ausgesprochen. Die müssen sich jetzt einfach beweisen, wie sie sich ins Team einfügen, wie das funktioniert, das Ganze. Austin allgemein, finde ich, auch in den letzten Jahren, war auch eins dieser Teams, die nie so harmonisch wirkten, würde ich jetzt sagen. Also zumindest hat das Team noch keine Spieler, wo du sagst, klar, es ist eine neuere Mannschaft, die gibt es noch nicht lang, aber da ist noch nicht so ein Spieler dabei, wo man sagt, er ist das Gesicht vom Franchise. Oder zwei, drei Spieler, wo man sagt, okay, die repräsentieren diesen Verein, wie zum Beispiel Nashville mit Mukhtar, das ist ja auch ein neuerer Verein. Man könnte auch schon fast sagen, dass es St. Louis eben geschafft hat, mit ihrer deutschen Achse da Gesichter vom Verein zu prägen. Ich finde, das fehlt bei Austin. Nach wie vor. Die haben nicht diesen Spieler, wo ich sage, yo, der repräsentiert Austin. Oder so. Deswegen, ja, weiß nicht. Transferbilanz ist auch ein fettes Minus von 22 Millionen. Ich gebe den mal aufgrund dadurch, dass es an sich gute Spieler sind, aber die müssen sich noch als Team beweisen, gebe ich dem Ganzen eine 3. Ja.
Bei Austin muss man ehrlicherweise aber auch sagen, dieser ganze Club ist in einem so durcheinander entstanden, dass irgendwie auch klar war, also eigentlich war es schon fast klar, dass da ein Konzept eher schwieriger werden wird. Weil wir erinnern uns ja noch, Austin ist mehr oder weniger daraus entstanden, dass eigentlich die Crew nach Austin gesetzt werden soll. Da hatten sich die Fans gegen gewehrt. Dann hat der Besitzer der Crew sich dazu entschieden, einfach ein neues Team zu eröffnen. Das wurde dann Austin. Und ja, also weiß ich nicht. Es ist genauso chaotisch wie damals die Gründung auch. Und ich sehe auch nicht, dass das irgendwie ein komplett zusammenpassender Kader ist. Und ganz ehrlich, der Transfer von Brandon Vasquez, ich weiß nicht, irgendwie macht er mich misstrauisch. Irgendwas passt da nicht. Seine Leistung in Mexiko war okay. Also ich sehe jetzt noch nicht mal, warum er wieder nach so kurzer Zeit zurückkommt. Und genau das ist der Punkt, warum es mich so misstrauisch macht. Vielleicht hatte er Heimweh, das kann natürlich sein. Aber er hat in 19 Spielen 5 Tore waren es gemacht. Oh, es waren sogar nur 4 Tore. 4 Tore und eine Vorlage. Aber an sich, das ist ja erstmal noch okay. Und dann für noch mehr Geld wieder zurückzukommen, also weiß ich nicht, ich habe den Transfer noch nicht so hundertprozentig gefühlt. Lass mich da aber gerne dann überraschen. Und ansonsten, wie gesagt, ich sehe kein Konzept bei Austin. Aber ja, weder im Club noch im Team.
Meine Worte.
Ja. Wunderbar, dass wir uns so einig sind. Dann nehmen wir das letzte Team aus der Gruppe, nämlich Dallas. Auch ein Team, was eigentlich für seine Jugendakademie steht. Aber wenn ich ehrlich bin, da habe ich in den letzten 2-3 Jahren nicht mehr so viel von gesehen. Und irgendwie ist da ganz schön viel verloren gegangen. Auch ein Paxton Pompe? Mhm,
ja, an dem muss ich immer denken. Und das ist halt so ein Beispiel dafür, dass die Jugendakademie von Dallas zwar gut ist, aber die produzieren eher Quantität als Qualität.
Paul Mikkel ist halt auch, den habe ich auch im letzten Video gesehen und da habe ich, oh stimmt, den gibt es halt auch noch. Ein rasanter Aufstieg innerhalb der MLS, aber dann ist die Leistung halt absolut stagniert und der ist halt, ja, einfach auf einem Level geblieben und somit auch untergetaucht in der breiten Masse der MLS-Spieler, weil er halt dann nicht mehr so krass herausgestochen ist. Und ich würde mal sagen, mittlerweile, er ist ein durchschnittlicher MLS-Spieler, der immer wieder vielleicht aufblitzen lässt, dass er auch ein guter ist, aber es ist keiner, wo ich sage, boah, krasser Spieler. Oder er ist das Gesicht von Dallas, was er hätte werden sollen. Weil, weiß nicht. In den letzten 2 Jahren war es schon recht ruhig um ihn. Sonst die Transfers, Alan Velasco hat man verloren an Boca Juniors von 9,6 Millionen. Jesus Ferreira ging zu Seattle, war ja auch das Gesicht von Dallas, 1,45 Millionen Also relativ guten Deal abgesägt, aus Seattle-Sicht zumindest. Und sonst, ja, ein paar ablösefreie Spieler, aber jetzt nichts groß Nennenswertes, wo ich sage, ja, die sind irgendwie erwähnt. Ich glaube, Paul Ariola ist auch zu Seattle. War, glaube ich, auch noch diese Transferphase. Stimmt, den kennt man ja auch. Und sonst auf der Zugangsseite, man hat kurz vor Schluss noch mit Luciano Acosta von Cincinnati einen starken Spieler geholt, einen ehemaligen MVP für 4,8, wo ich sagen muss, okay, ist stark. Aus Brasilien hat man noch Kaique geholt für 3,7, 19-jähriger defensiver Mittelfeldspieler. Aus Frankreich, aus der zweiten Liga, hat man für 3 Millionen, oh Gott, jetzt komme ich wieder mit meinen Namen aussprechen, Osase Uruguidite geholt. Es war wieder komplett falsch, man es kennt von mir.
Ich hab gerade nicht zugehört, kannst du den Namen nochmal wiederholen?
Ich hasse dich. Uruguidite oder so, was weiß ich. So, es wird nicht besser. Und dann hat man noch für 2,5 Patrickson Delgado geholt aus Ecuador. Und Anderson Julio von Salt Lake noch. Wobei, nee, der war schon im Sommer oder ach, ich weiß es nicht. Naja, sonst nichts Nennenswertes. Nee, doch, ich sehe gerade, die haben das Vogelnest aus Colorado geholt. Lalas Abwaka.
Ja, genau.
Ui, okay, das sind ganz gute, solide Spieler. Doch, den finde ich nicht schlecht tatsächlich. Sonst überfliege ich gerade, aber Leo Chui von Seattle. Ha, der kam im Austausch. Okay, gut. Aber ich glaube, der hat in Seattle auch nicht so krass überzeugt.
Es geht.
Ja.
Du hast halt, konntest halt nicht durchsetzen. Das ist ein guter MLS-Spieler, der wird doch vermutlich, wenn er zum Zug kommt, zeigen, was er kann. Aber mehr halt auch nicht.
Ja, Acosta ist auch gleich Kapitän geworden im Team. Nachdem Ferreira weg ist, war die Binde frei. Ja, sonst, wie Anne schon sagte, die letzten Jahre immer viel auf Talenten gesetzt. In den letzten paar Jährchen war es doch ein bisschen ruhig um die Talente. Jetzt mal gucken. Es stehen einige Spieler unter Vertrag, die von North Texas kommen, dem zweiten Team in der Next Pro. Je nachdem, wie die sich durchsetzen werden. Wenn ich mir den Kader angucke, hat Dallas so ihre Startelf mit zwei, drei guten Ersatzspielern qualitativ. Und der Rest wird dann halt aufgefüllt mit den jungen, talentierten Spielern von der zweiten Mannschaft. Mal gucken, wie das klappt diese Saison. Von dem Sturm haben sie ja Peter Musa, den sie ja letzte Saison schon geholt haben, wo ich sage, der hat bis jetzt absolut nicht überzeugt. Der hat auch, glaube ich, mehrere Millionen gekostet. Mal gucken, ob er dieses Jahr irgendwie seinen Durchbruch schafft. Sonst würde ich sagen, im Sturm sind sie noch knapp aufgestellt, weil hinter Musa haben sie eben nur noch den 23-jährigen Farrington, der okay ist. Aber dann fehlt es da halt komplett. In der Breite Flügel sind sie top besetzt, wenn man die jungen Spieler mitzählt. Auch im Mittelfeld, finde ich, ist man breit aufgestellt. Ich sehe gerade, da spielt sogar Sebastian Lecce. Den habe ich auch schon wieder total vergessen. aber sonst finde ich, ist man dort gut und breit aufgestellt. Pomeke sehe ich gerade, ist auch verletzt mit einer Knie-OP. Und dann in der Verteidigung, ja, doch, die ist okay. Mit Abubakar, finde ich, hat man einen guten IV. Man hat eben diesen unaussprechlichen IV aus Frankreich, den Engländer, den ich nicht nochmal aussprechen werde, geholt. Mal gucken, was der so kann. Wobei, dann sieht es qualitativ, klar, man hat genug IVs, aber qualitativ sieht es auch schon wieder schlecht aus, finde ich. Ja, weiß nicht. Ich gebe dem Ganzen eine 4- oder eine 5+. Hängt halt viel von den Talenten ab.
Du hast vorhin ein Team, was niemanden für die linke Defensive hat, eine 3+ gegeben. Aber den gibst du eine 4. Okay.
Ja, weil die haben einen indonesischen Nationalspieler.
Ach, und das ist Grund, eine schlechte Note zu geben.
Ja.
Also ich finde ehrlich gesagt den Kader gar nicht so schlecht und stelle schon gewisse Erwartungen an Dallas, dass sie in dieser Saison deutlich besser performen als in der letzten Saison oder in den letzten paar Jahren, weil sie schon jetzt auch einige Spieler im Kader haben, die sehr, sehr erfahren sind, von denen man auch weiß, dass sie kicken können. Und das in Kombination mit guten Spielern aus der eigenen Akademie muss da eigentlich mehr rauskommen. Also allein ein Acosta, ein Julio oder auch ein Leggett ist einfach, da muss schon ein bisschen mehr kommen als die letzten Jahre. Deswegen finde ich an sich in Kader gar nicht so schlecht, wird da tendenziell eher eine 3 geben wieder. Aber man kann da durchaus Hoffnungen reinsetzen.
Ich bin da ganz gleicher Meinung. Der Kader sieht für mich auf dem Blatt Papier gut aus, hört sich auch gut an. Die haben die Abgänge, die sie hatten, haben sie gut ersetzt in meinen Augen. Deswegen gibt es eigentlich keinen Grund für mich, da eine schlechte Note zu zeigen oder zu geben, weil die halt einfach dann doch am Ende des Tages junge Spieler haben, die sich entwickeln dürfen. Und Dallas ist ja bekannt dafür, hat mir vorhin. Und ältere Spieler, die die Liga kennen. Klar, man kann sich darüber streiten, ist der Transfer gut, ist der Transfer schlecht und so weiter. Ich gebe mir da 3 bis 4. Auch wenn ich am Anfang ein bisschen misstrauisch war, je nachdem, aber na komm denn. Na, ich gebe auch eine 3.
Hören wir jetzt auch mit Eric Quill, neuen Trainer aus der Championship.
Ja, deswegen, ich habe Vertrauen in ihn.
Ja. Mal gucken, wie hat er eigentlich da so performt, Anne?
Eigentlich, also gar nicht so schlecht. Okay. Also, das ist zumindest ein sehr interessantes Experiment. Gut, dann würde ich sagen, soll es das für heute erstmal gewesen sein. Wir machen dann in der nächsten Folge weiter mit den restlichen 8 Teams aus der Western Conference, wo ja noch der ein oder andere Kracher mit dabei ist. Habt ihr ansonsten noch ein Thema?
Nee.
Nö.
Dann denkt daran, die MLS läuft. Wir versuchen sie gemeinsam auf dem Discord-Server auch immer zu bequatschen. Und ja, seht sie euch gerne bei Apple Plus an. Wir hören uns ansonsten in der nächsten Woche wieder beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Tschüss. Bis bald im Wald.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.